Am 9. November 1989 war ich, wenigstens wenn es um die Abendstunden geht, irgendwo in meiner Gemeinde unterwegs, und fragen Sie mich bitte nicht wo. Ich weiß es nicht mehr und habe von dem Ereignis des Abends erst am nächsten Früh in den Nachrichten gehört.
Wir sind das Volk. Der Podcast über die friedliche Revolution 89.
Das ist ungewöhnlich. Wir hören zum ersten Mal, dass jemand nicht weiß, was er am 9. November 1989 gemacht hat.
Wir treffen Frank Richter in Dresden. Richter ist Abgeordneter im Sächsischen Landtag für die SPD. Und deutschlandweit bekannt wurde er vor allem als Vermittler in der Debatte um Geflüchtete 2015. Damals war er Direktor der Landeszentrale für politische Bildung im Freistaat.
Politisch aktiv war Richter allerdings bereits während der Friedlichen Revolution Ende der 80er Jahre. Als Pfarrer einer katholischen Gemeinde in Dresden gründete er die Gruppe der 20 mit.
Was es mit der auf sich hat und wie die Demonstrationen im Herbst 1989 in der heutigen Landeshauptstadt abliefen, nämlich nicht gewaltfrei, darum geht es in dieser Folge.
Wir sind die Journalisten Pierre Gemlich und Björn Menzel und wünschen viel Spaß beim Hören.
Ich bin in den Abendstunden des 8. Oktober auf die Prager Straße gegangen, so gegen 18.30 Uhr habe ich in Erinnerung, wie ich die Tage zuvor immer auf die Prager Straße gegangen bin, weil dort in der Nähe des Hauptbahnhofes sich die Demonstranten versammelt hatten. Schauen Sie, ich war damals Jugendseelsorger. Ich wusste, dass meine jungen Leute aus der katholischen Jugendgemeinde dort sind. Ich kann doch nicht zu Hause auf dem Sofa sitzen bleiben, wenn ich weiß, dass die dort sind. Also bin ich auch dorthin gegangen, geriet eher durch Zufall an die Spitze eines Demonstrationszuges, der sich aus der Innenstadt in Richtung Hauptbahnhof bewegte, und sah, dass ich mit mehreren tausend Menschen, das musste ich schätzen, offenbar eingekesselt würde. Was Eingekesselten geschehen würde, das wusste ich von den Vorabenden, die wurden zusammengeschlagen oder abtransportiert oder beides. Und in dem Moment habe ich schlicht die Initiative ergriffen und bin mit einem Freund auf die Polizisten zugegangen. Die standen da mit Helmen und Schilden und Knüppeln, das Übliche. Und eines hat mich tief beeindruckt. Ich habe einen nach dem anderen angesprochen und ihn gefragt, sagen Sie mir bitte, wer ist hier der Einsatzleiter? Ich möchte mit dem Einsatzleiter sprechen. Und keiner der Polizisten war in der Lage, mir in die Augen zu schauen. Die schauten alle auf die Erde. Ich sage das deswegen, weil mich das berührt hat. Ich habe mich gefragt, wer hat denn hier eigentlich Angst? Und das schien dann fast nicht zu gelingen, weil keiner antwortete. Und im gefühlt letzten Moment kam ein junger Mann in Zivil, fragte mich, was wollen Sie? Und ich habe ihm schlicht gesagt, ich glaube, Sie wollen keine Gewalt. Und die Menschen hier hinter mir wollen auch keine Gewalt. Rufen Sie bitte den Oberbürgermeister an, der soll hierher kommen, es ist seine Stadt und ich rede so lange mit den Demonstranten.
Dresden erlebt vor diesem 8. Oktober schon 4 Nächte der Gewalt, ausgelöst durch die Fernzüge, die von der Prager Botschaft tausende DDR-Flüchtlinge Richtung Westen bringen. Sie fahren durch die sächsische Großstadt. Viele Dresdner laufen zum Hauptbahnhof in der Hoffnung, auf diese Züge aufspringen zu können, um das Land zu verlassen. Doch der Staat lenkt die Flüchtlinge auf Nebengleise am Hauptbahnhof vorbei. Die Menschen sind verzweifelt, werfen Steine und zünden Autos an. Auch in den Tagen danach demonstrieren die Einwohnerinnen und Einwohner. Ihre Zusammenkünfte werden durch die Sicherheitskräfte mit harter Gewalt niedergeschlagen und beendet. Das erklärt, warum bei der Demo am 8. Oktober der Polizist in Zivil auf den Pfarrer zugeht. Er heißt Detlef Pappermann, wie Frank Richter später erfährt, und ist an dem Tag dafür zuständig, die ortsfremden Einsatztruppen anzuleiten.
Am Abend des 8. Oktober, also nach 4 Tagen Einsätzen, hatte Detlef Pappermann die Schnauze voll. Der war offenbar seit dem 4. Oktober im Dienst und hatte allabendlich den Befehl auszuführen, die Demonstranten zu vertreiben. Und erlebte allabendlich, dass dies erstens nicht gelang und es zweitens immer mehr Demonstranten wurden. Und hat einfach erkannt, so kann das nicht weitergehen. Und wenn jetzt mal so ein Pfaffe da kommt und irgendwie eine gute Idee hat, okay, dann mache ich jetzt mal mit. Und er ist dann tatsächlich telefonieren gegangen, allerdings nicht mit dem Oberbürgermeister, sondern er hat mit dem befehlshabenden Polizisten telefoniert. Das war der Herr Nüffenegger. Der wiederum hat dann später mit Oberbürgermeister Berghofer telefoniert. Und so kam tatsächlich dieser Kontakt zustande.
Frank Richter dreht sich um und geht zusammen mit seinem Freund Andreas Leuschner zu den Demonstranten. Sie wollen Leute ansprechen und daraus eine Gruppe bilden, die dann mit dem Oberbürgermeister sprechen kann.
Wenn Sie das als Film drehen würden oder als Drehbuch schreiben würden, würde es Ihnen wahrscheinlich niemand glauben. Das würde dann etwas kitschig erscheinen, aber ich erzähle Ihnen, wie es war. Zwischen der Polizistenkette, bei der ich mich ja aufhielt, und den Demonstranten war ungefähr so ein Niemandsland von 30, 40 Metern. Und dazwischen war ein Springbrunnen. Und ich dachte mir, es wäre gut, ich würde mich auf den Rand dieses Springbrunnens stellen, dann wäre ich ein bisschen erhöht, dann könnte man mich sehen. Das habe ich auch getan und wollte anfangen zu sprechen zu den Demonstranten. Und in dem Moment, wo ich begann, schaltete sich der Springbrunnen ab und es war still.
Es gab den ersten Applaus noch bevor Frank Richter etwas sagt. Dass der Springbrunnen damals genau in diesem Moment ausgegangen ist, war übrigens keine göttliche Fügung. Frank Richter hat sich später einmal bei der Stadt erkundigt. Der Brunnen wird jeden Tag automatisch abends 8:30 ausgeschaltet.
Und ich habe ungefähr aus der Erinnerung Folgendes gesagt. Wir gehen davon aus, dass der Oberbürgermeister mit uns sprechen will. Wir brauchen eine kleine Gruppe. Ich schlage vor, so circa 10 Leute kommen vor. Das schien mir eine Zahl zu sein, vernünftig für ein Gespräch. Und habe in Erinnerung, dass vielleicht 50 Leute nach vorne kamen. Unglaublich. Und habe dem Andreas gesagt, pass auf, wir wählen aus. Wir brauchen ein paar junge Leute, wir brauchen ein paar alte Leute, frag nach den Berufen. Und dann haben wir dort Stantepede auf der Straße am Ende 23 Personen ausgewählt. Man nannte die später die Gruppe der 20, aber die historische Wahrheit verpflichtet mich dazu. Es waren 23 Personen plus wir beide, also 25 Personen, Frauen, Männer. Wir haben nach den Berufen gefragt. Ich habe gesagt, es dürfen auf keinen Fall nur irgendwelche Kirchenleute sein. Das muss eine repräsentative Gruppe der Stadt Dresden sein, die dem Oberbürgermeister, wenn er dann mit uns reden will, optisch klar macht, dass hier die Dresdner unterwegs sind und nicht irgendwelche Rowdies.
Die Namen der 25 Bürgerinnen und Bürger sind bis heute bekannt. Sie wurden notiert. Doch wie geht es damals weiter? Die Polizisten legen ihre Schilder ab, ein starkes optisches Zeichen. Sie wollen abwarten und nicht gegen die Demonstranten vorgehen.
Also ich kann an der Stelle ruhig mal sagen, das war dann ein Ereignis, was ich auch im Nachhinein noch als ein Momentum der Trance in Erinnerung habe. Also ich habe da gehandelt, aber irgendwie habe ich nicht mehr gehandelt, sondern es hat in mir gehandelt. Da ist etwas abgelaufen, das gehört bis auf den heutigen Tag zu den wunderbarsten und schönsten Erlebnissen meines Lebens. Ja. Und mir war völlig klar, dass wir jetzt nicht nur eine Gruppe und jetzt nicht nur die Botschaft des Oberbürgermeisters brauchen, dass er mit uns redet, sondern wir brauchen natürlich auch Themen. Folglich bin ich dann noch ein zweites Mal auf diesen Springbrunnen da hochgeklettert und habe gerufen. Also ich musste schon laut schreien, worüber wollen wir denn mit dem Oberbürgermeister reden? Und es kamen 8 Rufe aus der Menge, wahrscheinlich mehr, aber die 8 Punkte haben wir dann festgehalten. Und wen wundert es? Das erste war ein Schrei, Reisefreiheit.
Den Menschen geht es auch um die Wahlfreiheit, die Pressefreiheit, dass politische Gefangene freigelassen werden und ein ziviler Ersatzdienst möglich ist. Diese und weitere Forderungen, die nimmt die Gruppe der 20 am nächsten Morgen mit zum Gespräch beim Oberbürgermeister. Die Menschen auf der Straße gehen nach Hause mit einem Versprechen der gewählten Gruppe. Sie werden das Ergebnis am nächsten Tag in den 4 größten Kirchen der Stadt erfahren. Der Abend in Dresden, der 8. Oktober, der geht anders als die Tage zuvor friedlich zu Ende.
Wir waren da in den großen Ratssaal eingeladen worden. Darin befanden sich dann ungefähr so 40, 50 Personen, also wir, die 25. Oberbürgermeister Berghofer und eine Reihe anderer Bürgermeister saßen an der Stirnseite des Tisches. Berghofer hielt eine ungefähr halbstündige Rede, die er sich vielleicht hätte sparen können, aber nicht sparen durfte. Also er erklärte uns mit vielen, vielen Worten, dass das irgendwie jetzt was Besonderes ist und dass er auch ein Risiko eingeht. Sein Risiko war im Vergleich zu dem Risiko, was die Menschen auf der Straße eingegangen waren, vergleichsweise gering, aber es war auch ein Risiko. Berghofer war der erste Repräsentant der Staatsführung der DDR von Rang, der offiziell und öffentlich mit den Demonstranten ins Gespräch eintrat. Damit überschritt er natürlich alle Maxime seiner Partei und auch der Staatsführung. Nach diesem halbstündigen Gespräch durften wir dann irgendwann mal was sagen, und die wichtigsten Punkte waren am Ende des ungefähr zweieinhalbstündigen Gesprächs, eigentlich nur zwei. Die scheinen heute wenig, damals waren sie viel. Erstens, Berghofer versprach, sich dafür einzusetzen, dass die politischen Gefangenen der letzten Tage im Oktober 89 in Dresden wieder freigelassen werden. Dieses Versprechen hat er innerhalb von 3 oder 4 Tagen eingelöst. Und zweitens, er wird sich wieder mit uns treffen. Damit war diese Gruppe und der Dialog institutionalisiert. Das war viel.
Die Gruppe ist zwar nicht voll und ganz zufrieden, aber immerhin hat sie etwas geschafft, was vorher undenkbar scheint. Sie wird zur politischen Opposition. Am Abend dann werden die wichtigsten Ergebnisse aus dem Gespräch vom Vormittag in den Kirchen vorgelesen.
Am 9. Oktober versammelten sich gegen 20 Uhr in den 4 Kirchen in der Summe plus minus 40.000 Menschen. In der Hofkirche, ich war damals natürlich in der katholischen Hofkirche, mussten wir die Versammlung zweimal hintereinander stattfinden lassen. Und zweimal hintereinander war die Kirche brechend voll, wie ich sie nie vorher und nie nachher wieder gesehen habe. Das heißt, es waren kleine Feste der Demokratie. Stehen Sie mal vor 5.000 Menschen in der Kirche und erklären Sie, dass die Demonstrationen friedlich ausgegangen sind, dass nicht mehr geprügelt wird und dass der Oberbürgermeister mit uns redet. Es war ein Fest. Es war eine Befreiung, eine Erlösung. Immer noch mit leichten Zweifel, irgendwo träumen wir jetzt gerade oder sind wir schon in der Freiheit angekommen. Also das blieb irgendwo im Ungewissen, aber ich habe viel Beifall, auch viel Lachen. Schauen Sie, das war durchaus etwas Erlösendes und folglich auch Befreiendes, auch in den Gesichtern. Ich sehe noch vor mir im Mittelgang der Hofkirche stehend Gunther Emmerlich, der ja nun, glaube ich, 2 Meter aufs Parkett bringt, in der Mitte stehen und lachen. Ja, das war großartig.
Frank Richter verlässt die Gruppe der 20 auf Druck des katholischen Bischofs schon 2 Tage später. Die Gruppe kann sich im Mai 1990 auflösen. Sie sieht mit den ersten freien Wahlen die zentralen Punkte ihrer Arbeit erreicht. Eben das, was die Demonstranten am 8. Oktober auf der Straße in Dresden gefordert haben.
An den 9. November 1989, an den Tag der Öffnung der Grenze, konnte sich Frank Richter in unserem Gespräch nicht mehr erinnern. Dafür an den 8. Oktober. Das war für ihn der wichtigste Tag auf dem Weg in die Freiheit. Er steht für ihn für die Überwindung des DDR-Regimes und er nennt ihn das Fest der Demokratie.
In Dresden, da verliefen die wichtigen Tage Anfang Oktober 89 anders als die in Leipzig, in Plauen oder Halle. Und das zeigt uns nochmal, es gab nicht die eine friedliche Revolution, sondern überall im Land regte sich Widerstand auf seine eigene Art. Und es gab dann im Rückblick magisch wirkende Zufälle, kleine Wunder.
Wir wollen wissen, wie liefen diese Tage eigentlich im Norden der DDR ab? Darum fahren wir für die nächste Folge nach Waren an die Müritz, in die Seenplatte. Warum gerade in diese kleine Stadt? Das hören Sie in Folge 12 von Wir sind das Volk.
Und diesen Podcast können Sie gern abonnieren und liken. Und wir freuen uns über Anregungen und Feedback per Mail an presse.neuigkeit@gmail.com. Vielen Dank fürs Zuhören.
Dies ist ein Podcast der Stiftung Friedliche Revolution Leipzig. Er wird von den Journalisten Björn Menzel und Pierre Gemlich produziert. Die Stiftung betreut im Auftrag der Stadt Leipzig das Projekt rund um die Errichtung eines Freiheits- und Einheitsdenkmals. Das Projekt wird gemeinsam gefördert durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, den Freistaat Sachsen und die Stadt Leipzig.